Also ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst heute. Das ist natürlich was Besonderes. Es ist ja nun bei Familiengottesdienst beides, dass so Dinge, die wichtig sind für die Erwachsenen, aber eben auch für die Kinder, dass da ein Stück von dieser Vielfalt und von der Liebe unseres Gottes auch mit zum Tragen kommt. Wir haben also in der Vorbereitung so gedacht, das ist also besonders Sabines Idee gewesen, die Kinder so ein bisschen mit einzubeziehen in die Predigt. Zunächst aber erstmal, es soll also um die Person Jesu gehen erstmal. Denn um die geht es ja letztlich, dass wir jetzt Auferstehung feiern. Und da hat es ja angefangen, als der Engel Gabriel zu Maria ging. Müsst ihr euch jetzt so vorstellen, die Maria, die war verlobt, die war also ganz sehr verliebt in den Josef. Aber die war noch nicht verheiratet. Und da hat sie gerade irgendwas Schönes gemacht, hat vielleicht einen Pullover gestrickt und Blümchen schön gemacht, wenn der Josef nachher kommt zu Besuch. Und auf einmal erscheint in dem Zimmer ein Engel. Leute, das ist von Anfang an so, dass unser christlicher Glaube eine Sache Gottes ist. Hat also mit unserem Verstand gar nichts zu was zu tun, sondern Gott handelt da einfach. Und da erscheint in dem Zimmer von der Maria der Engel Gabriel. Und die ist natürlich erstmal erschrocken. Da ist ein Engel da. Und dann sagt er das aber: Maria, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat dich ganz besonders herausgerufen. Der will mit dir etwas tun. Du sollst schwanger werden.
Aber wie soll denn das gehen? Ich bin doch noch nicht mal verheiratet. Ich kann nicht schwanger werden.
Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er ist ja der Schöpfer. Und deshalb hat er die Möglichkeit, durch seine Kraft, die in dem Wort des Engels steckt, etwas zu bewirken in der Maria. Und das sagt der Engel Gabriel: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Es ist also Gottes Kraft, die das bewirkt, dass sie das Baby empfängt.
Mir geschehe, wie du gesagt hast.
Ihr Kinder, die Maria hätte ja auch sagen können: Das wird ja problematisch. Weißt du, wenn ich jetzt zum Josef gehe und sage, ich krieg ein Kind vom lieben Gott, da sagt er ja, du spinnst und haut mich vielleicht raus. Aber die Maria, die war so innerlich berührt, weil sie wusste, Gott will was mit mir machen. Und übrigens, mit dem Josef hat Gott dann auch noch gesprochen im Traum. Da hat er auch noch einen Engel. Und da hat die Maria einen richtigen dicken Bauch gekriegt. Da ist das Baby richtig gewachsen in dem Bauch von der Maria. Und dann haben wir ja Weihnachten, wo wir dann die Geburt Jesu feiern. Ist bekannt, ne? Krippe und so. Und was denkt ihr? Da kam ja nachher auch ein Engel vom Himmel, ganz viele Engel waren dabei. Und der Verkündigungsengel, der ist dann auf die Felder gegangen, wo die Hirten waren mit den Schafen. Und da hat er gesagt: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Wisst ihr, warum Babys in Windeln gewickelt werden? Ja, du. Die machen dort rein, na klar. Und dann merkt ihr also, Jesus war ein richtiges Baby. Aber, und das wollen wir mal ganz klar legen, hier beginnt diese zwei Naturhaftigkeit Jesu, richtiges Baby. Und innerlich aber ist er der Sohn Gottes. Wir haben hier eine Kerze. Das ist also ganz normal. Ihr könnt ja mal sehen, ne? Kann man anfassen. Die Kerze, das ist also zunächst erst einmal symbolisch für Jesus, dass er Mensch ist. Aber zur gleichen Zeit ist er auch Gottes Sohn. Und das leuchtet. Das ist eine ganz besondere Kerze. Das ist also jetzt nicht ein Tocht, der da brennt, sondern es ist jetzt symbolisch hier, es ist Energie Gottes. Das ist also jetzt Jesus. So müsst ihr euch das vorstellen. Jesus war ein richtiger Bub geworden. Und als er 12 Jahre alt war, da war er mit seiner Mutter und dem Josef. Und dann hatte er noch Geschwister und vielleicht waren noch ein paar Tanten und Cousins dabei. Da sind die von Nazareth, von oben, von Norden nach Jerusalem. Und da war das wunderbare, große Passafest. Einmal im Jahr haben die das immer gefeiert. Weiß das jemand, was da gefeiert wurde? Passafest. Super! Der Auszug aus Ägypten, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten führt. Und da war erst mal was ganz Schlimmes noch für die Ägypter. Der Pharao, der König, der wollte die nicht ziehen lassen. Und da war eine große Plage gekommen. Es sind Kinder gestorben. Aber überall, wo die Juden wohnten, da hatten sie vorneweg ein Lämmlein geschlachtet und haben an dem Türpfosten Blut rangeschmiert oder gestrichen. Und da wusste dann der Strafengel, hier wohnt ein Jude. Hier wohnt einer, die zu Gottes Volk gehören. Und dort sind die Kinder nicht getötet worden. Ach, da hat dann der Pharao gesagt, jetzt macht los, raus, ihr könnt ziehen. Und dann sind sie gezogen. Und das feiern die jedes Jahr, auch heute noch. Ist Passafest ein ganz großes Fest. Und das ist umgekehrt und die Zeit jetzt, wo wir Ostern feiern. Und Jesus war also mit seiner ganzen großen Familie, die waren einige Tage unterwegs, in Jerusalem angekommen. Und in Jerusalem, das kann ich euch sagen, eine riesengroße, wunderbare Kirche, ein Tempel. Und Jesus kommt dort in den Tempel rein. Und da merkt er, das ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja wie, als würde ich zu Hause sein. Hier wohnt Gott. Hier wohnt mein Vater. Und da ist er so bewegt davon, dass er Mama und Papa vergisst. Die waren dann schon wieder losgelaufen zu diesem Ort, wo die sich treffen wollten abends. Die mussten ja abends irgendwo schlafen. Da war Jesus im Tempel geblieben. Und die waren ganz gescheite Leute auch. Die wussten genau, was Gott alles vorhat. Und da hat Jesus mit denen geredet und geredet. 3 Tage. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil Jesus so begeistert war, hier ist mein Zuhause auch. Und Maria und Josef, na, die hatten vielleicht ganz schönen Zappen, sage ich euch. Die waren dann abends bei der Karawanserei hingekommen, wo die schlafen wollten. Die haben gedacht, naja, der Jesus ist mit den anderen Buben losgerannt. Und dann kommen die hin und der Jesus ist nicht da. Oh, da sind die einen Tag dorthin, jetzt mussten die wieder einen Tag zurücklaufen. Ja, und wo ist denn nur der Jesus? Und dann sind sie durch Jerusalem mal hier und mal da geguckt. Und dann endlich sind sie in den Tempel gegangen, hätten ja gleich mal denken können, und da sitzt Jesus mit den großen, gescheiten Leuten und redet über Gott. Wer ist denn hier Vater von so einem 12-jährigen Bub? Gibt's mal, kann ich mal so sehen? Wer ist denn das? Wisst ihr, was da vielleicht der Josef gedacht hat? Wie das manchmal die Männer machen? Ärmel hoch und gleich erstmal einen Ordnungsgang geben. Hat der Josef nicht gemacht. Aber die Maria, sage ich euch, die hat es schon drauf gehabt. Die hat gesagt, Kind, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Wie konntest du uns denn das antun? Und wisst ihr, normalerweise hätte ja jetzt Jesus sagen können, ach Mutsch, entschuldige nur, ich war so ein bisschen mit denen so schön zusammen, ich habe mich ein bisschen verquatscht, entschuldige nur bitte. Nein, Jesus entschuldigt sich nicht, sondern er sagt, wisst denn ihr das nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Hier bin ich doch auch zu Hause. Und da war die Maria ganz still. Die musste das erstmal verstehen. Jesus ist was Besonderes. Und dann sind sie nun wieder nach Norden gezogen, nach Nazareth. Und da waren sie einige Tage unterwegs. Und Jesus war richtig bub mit den anderen zusammen. Und als er dann jugendlich war, hat er dann sogar beim Josef, bei seinem Bad Zimmermann gelernt. Also, da wird uns ganz wenig berichtet in der Bibel. Aber auf jeden Fall, er war ganz lieb und ordentlich. Und dann ist er also ungefähr 30 Jahre alt geworden. Und dann hat Jesus Maria und Josef verlassen und ist rein in die Stadt zum Johannes an den Jordan. Nun wollen wir mal sehen, dass jetzt Jesus noch dazukommt und dann, dass wir das mal so erleben. Diese Kerze, ne, ist das Zeichen jetzt für Jesus und dass innen drinne Gottes Kraft ist. Und jetzt wollen wir aber noch zusätzlich warten, dass dieser Mann jetzt Jesus darstellt. Er dreht sich jetzt noch um. Und wisst ihr, was da war? Beim Johannes, dem Täufer, sind ganz viele Leute gekommen und haben gesagt, ach, wir haben so viel falsch gemacht, wir wollen es besser machen, wir lassen uns taufen zur Vergebung der Sünden. Und auf einmal sieht der Johannes Jesus kommen. Und der Johannes, der hat das gespürt. Das ist der Messias. Und da wollte er gar nicht, dass er getauft wird. Aber Jesus sagt, lass das zu. Und nun wollen wir das mal so symbolisch machen. Das ist also jetzt alles nur so ein bisschen angedeutet. Wenn es richtig Wasser. Das soll also jetzt der Fluss sein, der Jordan. Und Jesus ist dann in den Jordan richtig untergetaucht. So richtig untergetaucht. Und der Johannes stand dabei, hat die Hände auf ihn gelegt und dann ist Jesus wieder aus dem Wasser rausgegangen. Und jetzt war was ganz besonders Wichtiges. Da kam für die Leute, die dabei waren, waren der andere auch, die getauft wurden, eine Stimme zu hören vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das haben die richtig gehört. Und wisst ihr, was da noch war? Du weißt es. Da kam wie eine Taube vom Himmel. Aber es war keine Taube, sondern es war der Heilige Geist. Eine ganz wunderbare Kraft Gottes. Der Heilige Geist, der es auch geschafft hatte, dass die Maria schwanger wurde. Sie hat also nicht mit dem Josef geschlafen, sondern durch Gottes Geist ist sie schwanger geworden. Und jetzt kommt Gottes Geist in Jesus hinein und macht ihn fähig, dann in dieser Welt damals die frohe Botschaft zu sagen. Die frohe Botschaft von Jesus. Ach, ich kann euch sagen, das war was Tolles. Als Jesus auftrat, der hat also ja nicht bloß geredet, sondern bei dem sind ja auch Leute gesund geworden. Und da hat er dann eines Tages gesagt, ich brauche auch Mitarbeiter, Leute, die mir helfen, Jünger. Und da ist er dann auf verschiedene Leute zugegangen. Das wollen wir jetzt mal erleben, wie das Jesus gemacht hat. Stellt euch von euch von der ruhig hin, ja, ja. Und da waren einige dabei, die hatten ganz viel zu tun. Aber das war so was Besonderes, dass Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und da sind die aufgestanden und sind mitgegangen. Ihr Großen, ihr wisst ja die eine Geschichte vom Levi, ne? Der hat mit den Römern so ein bisschen paktiert, hat Zoll eingenommen. Der hat einen richtig guten Job. Und da kommt Jesus vorbei und sagt, komm, folge mir nach. Und da steht in der Bibel, und er verließ es und folgte ihm nach. Wisst ihr, was da ist? Von Jesus ging etwas ganz Schönes aus. Ganz viel Liebe, ganz viel Freude. Und da hatte er eine große Jüngerschaft. Der Petrus, der Johannes, der Jakobus, der Judas, der andere Jakobus und der Judas. Und da waren natürlich auch Frauen dabei. Ja, die Frauen, die wussten nämlich manchmal, dass man ja auch was essen muss und manchmal auch die Klamotten waschen muss. Die Männer sind manchmal bloß gescheit und diskutieren. Und die Frauen, die haben manchmal den Überblick. Ja, das war gut, dass da also nicht bloß die paar Apostel, sondern auch eine große Schar und manchmal waren es ganz viele, die zusammengekommen waren. Manchmal einige tausend. Weil Jesus so wunderbar gepredigt hat und weil so viel Gutes geschehen war. Ach, ihr Kind, das muss ich euch mal sagen. Da war einer, der war gelähmt, ungefähr so 20, 30 Jahre, konnte nicht aufstehen. Der lag immer auf so einer Pritsche. Aber der hatte vier Freunde, super Freunde. Die hatten erfahren, bei Jesus werden die Kranken gesund. Leute, die nicht gucken können, nicht sehen können, wurden sehen. Und die so ganz viele böse Geschwüre hatten, Aussatz, wurden heil. Und da haben sie gesagt, weißt du, wir schnappen dich jetzt und bringen dich zu Jesus. Wir wollen, dass er dich gesund macht. Und da waren wir, haben sie links und rechts und oben und unten an der Pritsche angefasst. Und da sind sie gelaufen in das Haus, wo Jesus war. Und da war die Bude voll. Ganz viele Leute waren drin. Und da konnten sie gar nicht hin. Hätten ja sagen können, ja, wir haben es versucht. Aber es hat ja nicht geklappt. Nein, die wollen, dass ihr Freund zu Jesus kommt. Und da sind die an der Seite, die Treppen hoch, aufs Dach. Könnt ihr euch vorstellen? Da sind die aufs Dach gestiegen mit ihrem Behinderten. Und es war aber eben kein Stahlbeton, wie bei uns diese ganz festen Häuser. Da war bloß Stroh und Lehm. Und da hat die gehackt. Und da war einfach mal ein Loch. Nein, einige, die da drinnen saßen, die haben ein paar Krümel auf den Börse gekriegt. Und die haben gedacht, es geht genügend los da oben. Und auf einmal, da war ein Loch zu sehen. War es ganz hell. Und dann war es dunkel. Da haben die dann den Behinderten runtergelassen, richtig vor die Füße Jesu. Und die anderen, die mussten kleine Krümel da machen, müsst ihr euch ja vorstellen. Damit der Behinderte nach Christus sein konnte. Und dann haben die von oben runtergeguckt. Was macht denn nur Jesus mit ihm? Macht er den gesund? Und da sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Och, haben sie gedacht. Ja, das haben wir eigentlich nicht erwartet. Haben die so gedacht. Und da waren auch einige dabei, da waren so ganz gescheite, die wussten ganz gut Bescheid von der Bibel. Die haben gesagt, was? Was würdest du sagen? Sünden kann doch nur Gott vergeben. Was will denn der, was traut denn der sich zu? Die wussten das nicht, dass eben Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern der Sohn Gottes. Und deshalb hat er auch die Freiheit und die Kraft zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und wisst ihr, was Jesus damit sagen wollte? Die Gesundheit ist ganz wichtig. Aber wichtig ist, dass wir Frieden ins Herz bekommen. Dass Gott unser Herz reinwäscht und wir wieder Kinder Gottes sein dürfen. Wieder die Verbindung zu Gott da ist. Das ist sein Eigentum.
hat er aber noch gesagt, so, nun steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und da ist er aufgestanden, der jahrelang nur gelegen hat, wickelt seine kleine Matratze zusammen unter den Arm und geht raus. Wisst ihr, was da die Leute gemacht haben? Oh, oh, das gibt's doch nicht. Leute, das war so toll, mit Jesus zusammen sein. Die haben ganz, ganz viel schön gemacht. Die waren begeistert. Wisst ihr, die Männer, ganz ja, aber auch die Frauen, es gab da auch einige, die hatten dieses besonders. Und so war das eine ganze Weile, dass es richtig gut war.
Und dann aber, dann hat mal Jesus gepredigt. Wisst ihr, die Leute, die waren natürlich begeistert von Jesus. Kann man ja sagen, wie so eine Jesusbewegung war. Und dann hat er eines Tages mal gesagt, ich bin der, der von Gott gekommen ist. Ihr müsst mich aufnehmen. Ihr müsst mir vertrauen. Da hat er gesagt, das ist wie, als würdet ihr mich essen und trinken müssen. Also eine ganz enge Verbindung zu Jesus. Und da haben die Leute gesagt, was ist denn nun das? Wir sind doch Juden. Wir gehören zum Volk Gottes. Es ist doch alles in Ordnung. Was will denn der noch dazu? Und da haben die sich geärgert über Jesus und da sind ganz viele weggegangen. Die waren erst begeistert, weil Jesus so viel Wunder getan hat. Aber als er jetzt sagt, ihr müsst mir vertrauen, ihr müsst mich richtig in euch reinlassen, das wollten sie nicht. Und dann waren wenige da. Und wisst ihr, was dann Jesus gesagt hat? Was hat denn der gesagt? Du weißt nicht. Hört mal, was Jesus dann sagt.
Wollt ihr jetzt auch alle weggehen?
Ich denke, der Petrus, der hat dann immer schnell was gesagt. Den müssen wir mal hören, was der jetzt sagt.
Herr, wo sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus.
Leute, das ist was ganz Starkes. Der Petrus redet das, aber die anderen haben das auch so empfunden. Jesus, wir haben dich doch ganz erlebt. Du hast unser Herz berührt. Wohin sollen wir gehen? Und dann sind sie natürlich bei Jesus geblieben und haben noch weiter mit Jesus ganz viel Schönes erlebt. Und zwischenrein hat Jesus sie dann mal in die Dörfer geschickt. Sie sollten dann schon mal sagen, Jesus ist der Messias, das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Und dann, vorigen Sonntag war ja Palmsonntag, Palmarum. Da sind Jesus und die Jünger in Jerusalem eingezogen. Und die hatten eine Freude und die Leute waren begeistert. Und das müssen wir gleich mal singen.
Die Freude und Begeisterung hatten wir ja vorhin schon. Ihr könnt vielleicht eure Jüngerkerzen kurz abstellen. Wir singen nochmal das Hohohosianna-Lied. Und ihr könnt
in Jerusalem. Ihr Kinder, es ist also so, dass Jesus natürlich immer mal den Leuten was erklärt hat. Wisst ihr, der hat mal gesagt, ich, von Gott gesandt, ich werde leiden müssen und sterben, aber ich werde am dritten Tag wieder auferstehen. Ach, da hat der Petrus gesagt, Jesus, das kommt gar nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Der wollte auf keinen Fall, dass Jesus sterben wird. Aber der Petrus hat es noch nicht verstanden. Gott hatte einen Plan mit Jesus. Und dann kam der Tag. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen erst Gründonnerstag. Wisst ihr noch? Am Gründonnerstag abends hat Jesus noch mal mit seinen Jüngern das Paar Passa-Lamm gegessen. Also immer zum Passa-Fest haben sie ein Lamm geschlachtet, die Familien. Das machen die jetzt auch noch. Und dann essen die und trinken und denken, dass Gott der Herr ist und der sie aus Ägypten geführt hat. Und da war Jesus mit ihnen zusammen. Und dann hat er gesagt, nehmt mich auf, esst mein Blut, trinkt mein Leib und Blut, dass ihr ganz verbunden seid mit ihr. Und dann kam die ganz schlimme Sache, dass Jesus verraten wird und gefangen genommen wird. Oh, da hat Jesus Angst gehabt. Ihr müsst das nämlich mal wissen. Jesus war ja richtig Mensch. Und jetzt wusste er, Gott hat den Plan, dass ich sterben soll, dass ich geschlagen werde. Ich, der Sohn Gottes, der Macht hat über diese Welt, der den Leuten sagen kann, sei gesund, steh auf, ich werde getötet. Da hat Jesus so sehr Angst gehabt, dass er gezittert hat. Und wie Blut war Schweiß gekommen. Und hat Jesus gesagt, oh Vater, Vater, wenn es möglich ist, lass das bitte nicht geschehen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, wie ich will. Gott, du bist der Herr. Und dann ist er gefangen genommen worden. Und dann kam Karfreitag. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da ist Jesus richtig ans Kreuz geschlagen worden und er stirbt. Das Licht geht aus. Und wie eine schwarze Decke kommt über ihn. Jesus ist tot. Jesus ist tot. Und die Jünger sind total traurig. Wir haben doch gedacht, Jesus, der wird das Friedensreich aufrichten in Jerusalem. Und die Römer werden rausgeschickt. Und es wird ganz großherrlich sein. Und jetzt ist Jesus tot. Alle Hoffnung ist vorbei. Ihr könnt ruhig mal den Kopf runtersenken. Ihr seid auch ganz traurig. Jesus ist tot. Richtig am Kreuz ist er gestorben. Und dann kam der Sonnabend. Die hatten ihn ins Grab gelegt. Ihr Kinder, ihr sollt das mal wissen. Manche Leute, die denken, Jesus war vielleicht gar nicht richtig tot. Dann haben die den vom Kreuz runtergenommen und haben den wieder aufgebäbbelt. Das ist Lüge. Jesus war richtig tot. Wisst ihr, der eine römische Soldat, der hat nach das Schwert genommen, den Spieß, und hat in die Seite von Jesus reingestochen und da kam Blut und Wasser raus. Er war richtig tot und ist als Toter ins Grab gelegt worden. Und jetzt an dem Sonnabend, da wussten sie nicht mehr, was sie machen sollten. Die Hoffnung war weg. Furchtbar. Eigentlich hätten sie sich ja daran erinnern können, weil Jesus gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen. Aber das haben sie überhaupt nicht geglaubt. Das ist gar nicht richtig reingegangen in ihr Herz. Die waren nur traurig. Und dann, Leute, und dann ist eben das Wunder geschehen. Und jetzt geht die schwarze Decke weg. Und das Licht geht wieder an. Und Jesus ist der Auferstandene. Und dann kommt er. Die Jünger, die haben die Türe zugeschlossen, haben sich versteckt, weil sie Angst hatten. Und Jesus geht einfach durch die Tür durch und ist mitten unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Das haben manche, das gibt's doch nicht. Jesus lebt wirklich. Und einige haben den gleich mal angefasst. Ist das vielleicht bloß ein Geist? Nein, sagt Jesus, ich bin's. Und dann hat er seine Hände gezeigt, wo die Nägel durchgeschlagen worden waren und auch wo der Speerspieß an die Seite kam. Und der eine, der Thomas, Der war gerade mal nicht da. Ich weiß nicht, ob der vielleicht was zu essen holen sollte. Der kommt wieder und da sagen die Jünger, der Herr war da, Jesus lebt. Ihr spinnt, hat der Thomas gesagt und gedacht. Das gibt's überhaupt nicht. Der war tot, ich habe das gesehen. Und wenn ich nicht ihn anfassen könnte, wenn ich nicht sehen würde diese Wunden, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ich glaube das nicht. Naja, da war er wieder mit denen zusammen. Jesus war dann erstmal zwischenrein weg. Der war mal hier und mal da. Und dann kam er wieder mal und da war der Thomas dabei. Jesus sagt, Thomas, komm mal her zu mir. Hat er gar nicht viel geredet, hat er nur gezeigt. Und da hat Thomas gleich erstmal sich auf die Knie hingesetzt und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Ach, und dann gibt es noch eine ganz schöne Geschichte. Die Maria Magdalena, das war eine, der ist ganz sehr geholfen worden von Jesus. Und die hatte Jesus richtig sehr lieb. Und Jesus hatte sie auch lieb. Die ist in das Grab hineingegangen und wollte, wie man das so macht, so Salbe drauf reiben auf den Körper. Und da kommt sie hin und Jesus ist weg. Der Leichnam ist gar nicht da. Und da geht sie aus dem Grab raus, geht in den Garten und da steht ein Mann in dem Garten. Und das war Jesus. Aber die Maria hat es überhaupt nicht gedacht, dass es Jesus ist. Der ist doch tot. Und da hat sie gesagt, ich suche Jesus. Hast du den nicht gebracht? Komm, sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und da dreht sich Jesus um und sagt nur ein Wort. Er sagt ihren Namen. Maria. Das ist ja Jesus. Da ist sie hingesaust zu Jesus. Der wollte ihn gleich umarmen. Aber Jesus sagt, halt, halt. Der hat sie angesprochen mit ihrem Namen. Und dann hat sie gemerkt, Jesus lebt. Jesus ist der Herr. Ach, und da waren mal ganz viele Leute zusammen. Und manchmal ein paar wenige. Und immer mehr wussten, Jesus ist auferstanden. Er ist der Sohn Gottes. Übrigens, der Petrus, ihr wisst ja, kennt ihr die Geschichte mit dem Petrus? Das war nämlich einer, der war nicht ausgerissen, sondern der war mit dem Johannes in den Garten gegangen, wo sie Jesus festgehalten haben. Und da hat er geguckt, ei, was wird denn nun mit meinem Jesus gemacht? Und da kommt so jemand von der Seite und sagt, hä? Du bist ja auch einer von denen, die mit Jesus zusammen waren, ja, ja. Das ärgert den Petrus. Du spinnst, stimmt überhaupt nicht, gar nicht wahr, den kenne ich gar nicht. Und dreimal wird das so sein, dass Jesus von ihm verleugnet wird. Da Petrus sagt, ich kenne den gar nicht. Obwohl er doch Jesus ganz lieb hat. Eine verrückte Situation ist das, kann ich euch sagen. Und dann dreht sich Jesus um und guckt den Petrus an. Und da wird es dem Petrus bewusst, wie unmöglich er sich verhalten hat. Und da geht er raus und da weint er ganz sehr. Er weinte bitterlich, weil er Jesus verraten hat. Das wollte er eigentlich gar nicht. Aber das war eine ganz blöde Situation. Und jetzt ist Jesus auferstanden. Könnt ihr euch vorstellen, da hat sich der Petrus natürlich geschämt. Wenn ich Jesus begegne, ei, was wird er mit mir sagen? Der könnte mir sagen, du, Petrus, ne, dich kann ich überhaupt nicht mehr gebrauchen. Du hast mich verraten, hau ab. Das macht Jesus nicht. Der nimmt den Petrus mal so zur Seite. Steh du mal auf hier. Puh, komm mal du mal hoch. Und da hat er dann, ja, und dann hat er gesagt, komm mal zu mir, Stückel. Komm mal ein Stückel mehr zu mir. Da hat er gesagt, Petrus, hast du mich lieb? Ich hätte ja den fragen sollen, das ist der Petrus, ne? Ja, macht nichts, du kannst auch noch mit aufstehen, Petrus. Da hat er den Petrus gefragt, Petrus, hast du mich lieb? Und was sagt denn dann der Petrus? Sag's mal ganz laut. Ja, Jesus, du weißt das. Danke, kannst dich wieder hinsetzen. Und der Petrus muss es dreimal sagen. Dreimal muss er Jesus sagen, ich hab dich lieb. Obwohl er was falsch gemacht hat, hat Jesus ihn aber auch ganz sehr lieb und hat gesagt, ich kann dich gebrauchen. Du sollst der Gemeindeälteste werden, der Leiter der Gemeinde. Und du sollst ganz vielen Leuten von Jesus sagen, ich brauche dich. Kannst du wieder hinsetzen. Und das war natürlich eine tolle Sache. Dass der Petrus dann wusste, Jesus hat mir vergeben. Jesus ist ein Meister, der mich ganz sehr lieb hat. Und ich habe versagt, ich brauche dich nicht mehr. Und da war das also ganz schön spannend, sage ich euch. Ich will nur sagen, einige waren immer noch nicht richtig überzeugt. Haben immer noch gedacht, kann denn das wirklich sein, dass Jesus auferstanden ist, der da richtig gestorben ist? Manche brauchen eine ganze Weile, ehe sie so richtig verstehen und in ihrem Herzen Gewissheit haben. Aber viele waren überzeugt. Und dann kam ein Tag Himmelfahrt. Habt ihr da schon mal davon gehört?
Ja.
Was ist denn da gewesen bei der Himmelfahrt? Richtig, Jesus ist wieder in den Himmel. Was ist der Himmel? Das ist diese wunderbare Welt Gottes, die für unsere Augen nicht zu sehen ist, aber den Himmel gibt's. So wie es einen wunderbaren Gott gibt und Engel gibt es, will Jesus wieder in die Herrlichkeit zurück zum Vater. Und da hat er erstmal gesagt, kommt erstmal noch alle zusammen. Und da hat Jesus sich so vor seine Jünger gestellt. Ja, das muss schon mal sein jetzt. Der Jesus hat sich nämlich jetzt von ihnen verabschiedet. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen, was unfair Jesus gesagt hat.
Bleibt bitte hier und wartet auf den Geist, der euch gesandt wird.
Und ich bin alle Tage bei euch. Deshalb bleibt die Kerze da. Aber Jesus ist als sichtbarer Herr einfach weggegangen. Er war weg. Jetzt haben die erstmal nach dem Himmel geguckt. Ei. Und dann waren nochmal Engel da. Die haben gesagt, so wie ihr ihn jetzt weggehen seht, werdet ihr ihn wieder erleben. Aber jetzt hat Jesus gesagt, geht nach Jerusalem und wartet. Tja. Wenn wir uns warten, können wir uns vielleicht wieder hinsetzen. Oder wollt ihr stehen bleiben?
Stehen bleiben.
Gut, ihr könnt ein paar stehen bleiben, wie Sie wollen. Aber es dauert ja manchmal eine ganze Weile, ehe dann wirklich Gott was Richtiges macht, was uns hilft. Da haben die wirklich ein paar Tage gewartet. Ihr Lieben, jetzt geht's an euch. Wisst ihr, was in unseren christlichen Kreisen ist? Gebt mir mal so eine Kerze her. Da gibt es verschiedene Leute, die sind nicht bloß ein Wachsklumpen, nein, die haben auch einen Docht. Und der Docht ist symbolisch, die glauben an Jesus. Und die Gemeinde, bis auf wenige Ausnahmen, waren wirklich überzeugt, Jesus ist der Messias. Die hätten doch eigentlich jetzt schon den Auftrag kriegen können, so, nun macht euch los und verkündigt das Reich Gottes. So wäre das heute zum Beispiel der Pfarrer, der würde sagen, so, nun macht er was, dann tut was, so. Das ist in unseren christlichen Kreisen nämlich ein bisschen der Fall. Da gibt es verschiedene Leute, die sind gläubig, ja, die haben eine Bekehrung erlebt. Die haben damals bei der Rüstzeit, bei der Evangelisation oder bei einem Gottesdienst gesagt, Jesus, ich glaube an dich. Und ich habe Vergebung in dir und ich bin dein Kind und ich habe Hoffnung auf die Ewigkeit. So, und dann, das machen dann die Prediger manchmal, so, nun geht in die Stunde, geht in den Gottesdienst, haltet die Gebote, macht ein bisschen was, gebt euch Mühe, lebt endlich nach den Geboten Gottes. Und wisst ihr, was wir dann erleben? Da erleben wir manchmal Leute, oh, das ist anstrengend, das Christsein. Da werden manche müde. Und dann haben sie verschiedene Probleme mit sich und mit anderen. Und dann haben sie Frust im Herzen. Und einer hat sogar richtig Wut. Da gibt es jemanden in der Gemeinde, den er nicht leiden kann, weil der mal ein böses Wort gesagt hat. Und da sagt er, wenn der sich nicht entschuldigt, da spielt sich überhaupt nicht ab. Der ist für mich gestorben. Da gehen sie zusammen in Gottesdienst und haben sich überhaupt nicht lieb. Das gibt es bei den Christen. Ach, und wisst ihr, was es da noch gibt? Steht jetzt mal alle auf, damit die Gemeinde das sieht, und haltet mal die Kerzen richtig hoch vor euch. Ne, guckt noch mal an, da gibt es ganz feine, schlanke Kerzen und dicke, fette und bunte. Und da sagt die eine schöne Schlange, warum mussten die so dick und fett sein? Warum bist du so bunt? Na komisch, die Katholiken, die beschweren sich über den Pietisten und über den Lutheraner und ihr Schabbesmaliger. Das ist so typisch christlich, ne? Da gibt es Unterschiede und da wird sich gegenseitig negativ gesagt. Das ist komisch. Komisch sind die Christen? Ja, Leute, das ist wahr. Aber es hat schon immer Unterschiede gegeben. Damals bei den Jüngern und auch heute. Soll das auch in dem alles sein? Soll das alles sein? Ihr Lieben, was ist denn dann für ein Fest nach Himmelfahrt? Was kommt dann? Nach Himmelfahrt. Ja, das wissen die wenigsten. Auch unsere Kinder haben noch Nachholbedarf. Hallo? Die wird vorgesagt. Laut. Der Petrus sagt es wieder. Sag's laut. Ja, ihr lieben Leute. Und da müssen wir jetzt mal wirklich das symbolisieren. Soll ich mithelfen, damit es schneller geht? Ich mache es alleine. Hier kommt jetzt der Heilige Geist, kommt über die Jünger. Leute, zu Pfingsten ist was geschehen. Da sind Leute mit der Kraft Gottes beschenkt worden. Die sind entzündet worden. Schön nach vorne gehen. Diejenigen, die schon gläubig geworden sind, kriegen jetzt eine ganz besondere Kraft. In der Bibel steht, Feuerzüngchen kam auf die. Und dann hat der Heilige Geist die Sprachmuskulatur benutzt. Geht ruhig mal hier vor. Gerade halten, ja. Kommt hier noch mit her. Gott benutzt durch den Heiligen Geist die Sprachmuskulatur und die können also von Jesus reden in einer Sprache, die sie überhaupt nicht gesprochen haben. Das Sprachenwunder. Gott wirkt. Ihr Lieben, es ist gewaltig, was da Gott tut. Und lasst uns das verstehen. Es sind nicht Menschen, die sich entguten, die sich mühen, sondern Gott, was macht uns mit den Menschen? Wir haben eben in dieser Symbolhaftigkeit, ach ja, das kann passieren, ihr lieben Leute, das machen wir einfach mal. Das passiert. Da kommt irgendwas, was ganz Schlimmes ist. Sie kriegt jemand, der ganz böse ist mit ihr und sie ganz traurig wird und die Freude weggeht. Und hier, da ist jemand ganz erkrankt geworden. Der Arzt hat eine ganz schlechte Diagnose gestellt und jetzt sind sie traurig. Und hier, nehme ich mal den Buben noch, da kommt jemand und sagt, das ist ja alles gar nicht wahr, das gibt es überhaupt nicht, das bildest du dir bloß ein. Und wisst ihr, was da manchmal dumm ist, dass dann die eine Kerze zur anderen sagt, ach, hier geht's wohl alle anders.
Das tröstet mich aber. Ihr lieben Leute, was macht aber unser Gott? Er zündet die wieder an. Das kann ich aber machen. Wer einmal von der Liebe Gottes entzündet worden ist, der darf dann sagen, lieber Gott, ich brauche dich wieder ganz neu. Man muss noch einmal beten. Na sowas. Das liebe fette Beto, das ist nämlich hier auch nicht. Ach Leute, lasst uns das mal wirklich ganz konkret sehen. Wir wollen ganz nüchtern sein. Es gibt Dinge in unserem Leben, die unser Christsein ganz schön erschüttern können. Aber deshalb ist es so was Wichtiges, dass wir uns untereinander haben. Dass wir gegenseitig uns erfreuen können als Christen. Ja, und ich stelle sie ruhig dort mal hin und mal richtig symbolisieren, das ist Gemeinde Gottes. Ihr geht bloß zur Seite, ihr anderen. Mal noch richtig verstehen. Licht. Licht ist einfach stärker als die Finsternis. Ihr Kinder, wenn wir jetzt hier alles ganz dunkel machen würden, schwarze Nacht, und wir würden eine Kerze anzünden, dann kann die Dunkelheit nicht sagen, ich bleibe aber hier, ich bin finster. Nein, wenn eine Kerze angezündet wird, muss die Finsternis weg. Das Licht vertreibt die Finsternis. Und das ist das Wunderbare. Wenn Gott zugelassen wird in unser Herz, dann wird es hell. Dann nimmt Gott das Böse weg aus unserem Herzen, dass wir Lichteskinder sind. Und ihr müsst nicht alles schon kapieren von Gott, mein Mensch. Aber ihr dürft wissen, Gott ist Licht, Liebe, Kraft in mein Herz. Du willst das sagen. Aha. Aber jedenfalls dürft ihr das wissen, dass das Licht, was von Gott kommt, nicht wir selbst sind. Kommst du nochmal an zu zündern? Dieses Licht, diese Kerze, die kann jetzt hier noch ein Schild dran machen. Ich bin eine Kerze. Naja und? Aber sie leuchtet nicht. Und der Mensch kann von sich aus zu viel Liebe gar nicht haben. Dazu brauchen wir die Liebe, die von Gott kommt. Und deshalb ist es was Wunderbares, dass Christen sagen können, ich bin beschenkt. Da kann die Kerze nicht sagen, oh, ich bin zu fromm und ich bin zu gut. Nein, die Kerze kann sagen, ich habe mit Gott eine Gemeinschaft. Ich bete zu ihm und das bringt in meinem Herzen Liebe und Freude. Und wisst ihr, Menschen, die noch gar nichts wissen von Gott, die sagen dann manchmal, das ist aber schön, da ist so eine Wärme, das ist wohltuend. Leute, lasst uns das mal wissen, dass wir Gott, dass eine Gemeinde da ist, die von seiner Liebe erleuchtet ist, und die Warmes ausstrahlt. Mitten in dieser verrückten Welt sind wir eben dann nicht abhängig und werden runtergezogen. Naja, es ist nur einmal so. Sondern nein, unser Gott, mit dem bin ich in Verbindung. Und dann sind wir mitten in dieser Welt Oasen der Liebe Gottes. Leute, lasst uns das mal wissen. Unser Gott will mehr. Der Teufel hat leider vieles in unseren christlichen Kreisen durcheinander gebracht. Dass die frohe Botschaft verkündigt wird, aber verkürzt wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das von Gott gewollte Heilige Geistgeschäft noch viel mehr in uns aufnehmen. Jetzt soll also ein bisschen was symbolisiert werden. Die Jünger, die gehen jetzt in die Gemeinde
und holen die verschiedenen Leute und bringen sie symbolisch zur Lichtquelle. Nun könnten wir sagen, nur wenn ich leuchte, ist ja alles gut. Schön ist, wenn Gemeinde zusammen ist, weil das eine besondere Kraft ist. Wir müssen erstmal abwarten, was die Kinder noch machen hier. Ganz viele sollen also entzündet werden. Liebe Gemeinde, ich denke, das ist ganz entscheidend. Wenn wir nach dem Sport gucken, nach dem Rommi spielen, nach dem Skat kloppen, irgendwann Gelegenheit suchen, mal zu sagen, hey, weißt du eigentlich, es gibt Gott? Dann dürfte es schon gut sein, dass die anderen irgendwie gemerkt haben, das ist ein Christ. Und dann dürfen wir sagen, dieser Gott ist Liebe und er hat dich auch lieb. Vielen Dank für eure Mithelfen. Ihr habt das super schön gemacht. Ich möchte aber an der Stelle auch nochmal sagen, ihr Lieben, es ist ja unser Gott, der die Verbindung zu uns wiederherstellen will. Und er ist es, wo wir jetzt gefeiert haben, der das Lamm Gottes ist, der die Sünde der Welt trägt. Wisst ihr, wie traurig ich bin, wenn ich manchmal daran denke, wie wenige Menschen nehmen wirklich Gott ganz in Anspruch. Und hier ist was Entscheidendes noch nachzuholen. Die von Himmelfahrt nach Jerusalem gegangen sind, sie haben gewartet. Sie waren offen. Ja, Gott, ich will. Ich will, dass du mich entzündest. Ich will, dass du in mir wohnst. Ich will mehr. Es ist was ganz Schlimmes, wenn Menschen sagen, ja, ich bin doch Christ, ich glaube doch an Jesus. Aber man merkt das gar nicht. Leute, wir werden keine Leute aus dem Busch locken, zu Jesus führen, wenn nicht etwas sichtbar wird, das sind die Christen. Ich kann es nicht leiden, wenn es heißt, na, die Christen sind auch nicht anders. Leute, das ist einfach schlimm. Christen sind Menschen, die mit Gott leben. Natürlich brennen wir nicht von früh bis Abend. Wir müssen unsere Radieschen bäden. Wir müssen die Windeln wechseln. Wir müssen den Computer bedienen. Wir müssen irgendwelche gescheiten anderen Dinge machen. Manche Kinder, die müssen sich abplagen, die Vokabeln lernen und es geht nicht in den Schädel rein. Aber in diesem Herzen darf klar sein, wir sind die Leute Gottes. Und deshalb können wir uns nur ermutigen, dass wir diese Entscheidung treffen. Und ihr wisst, wenn irgendetwas Schlimmes gewesen ist und wir sind ausgeboostet worden, dann dürfen wir in der Stille wieder beten und sagen, Gott, aber ich brauche dich. Und das ist unsere eigene Geschichte. Gott, ich brauche dich. Lass mich Flamme sein, lass mich deine Liebe haben. Und dann dürfen wir zur Ehre Gottes leben. Ist doch richtig was Herrliches. Und Jesus ist das Licht. Er ist mitten unter uns. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Auch wenn es ganz sehr schwer ist, bin ich bei euch. Ich möchte beten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Gott, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns. Damit wir an dich glauben, Jesus, und nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ach Herr, viele unter uns haben dich angenommen, haben Vertrauen zu Jesu Vergebung. Nun lass du, Heiliger Geist, noch viel mehr in unser Herz kommen, dass wir etwas ausstrahlen von der großen Liebe Gottes. Mitten in dieser Welt. Danke, dass es Gemeinde Gottes gibt. Danke, dass wir so uns versammeln können und dass wir uns gegenseitig ermutigen können und miteinander dich loben und preisen können. dich, Jesus, der du gekommen bist von der Herrlichkeit des Vaters in das Elend dieser Welt und hast uns versöhnt mit Gott. Und so dürfen wir als Kinder Gottes dich loben und preisen, dich, den ewigen, lebendigen Gott, Gott, den Vater und den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Amen.